Kapitel 1, Vers 3 bis 9. Ein neues Leben und eine begründete Hoffnung. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt noch Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manche Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren, genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre bringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Amen.
Ich möchte noch beten.
Danke Gott und Vater für dein Wort. Danke, dass dein Wort heute aktuell ist, dass du heute zu uns sprichst. Sprich in unser Leben, verändere du uns. Danke Herr, in deinem Namen. Amen. Wir sind im ersten Petrusbrief. Danke. Seit letztem Sonntag. Da war ja der Titel Gnade und Frieden für Weltfremde. Und in dem ganzen Brief geht es eigentlich um hoffnungsvolle Perspektiven, ja, für Weltfremde in einer sich ändernden oder fordernden Welt. Wir stehen in der Welt, sind aber nicht von der Welt. Und deswegen wollen wir uns den Brief anschauen. Und vielleicht hast du ihn schon einmal durchgelesen, lies ihn noch einmal durch, es ist spannend. Bearbeite es, kau es durch. Es ist oft nicht leichte Kost, aber es ist gesund. Und deswegen ist es wichtig, wenn wir uns heute dem Thema überfließende Freude widmen. Wie wir schon gehört haben in der Einleitung, ich weiß nicht, wie es dir jetzt im ersten Teil vom Gottesdienst gegangen ist, wie du die Lieder mitgesungen hast, hast du dich mit deiner Freude mitgesungen, bist du gestanden, hast du gejubelt oder bist du eher so ein Typ, wo du denkst, okay, sind ganz nette Lieder, aber das Singen ist nicht so meins, kann ja auch sein. Oder es geht dir gerade super, du strahlst gerade vor Freude, oder es geht dir gerade nicht so gut. Was ist christliche Freude? Man hört oft von Christen, ja, ich habe Freude, weil ich gerettet bin. Oder ich habe auch schon gehört von Christen, meine Freude ist so tief, dass du nicht merkst, dass sie da ist. Das ist eher nicht so, wie christliche Freude sein soll. Das heißt, man soll schon merken, dass sie da ist. Und das ist nicht nur im Kopf. Das heißt, Freude ist ein Erlebnis, ein Gefühl. Und Petrus schreibt den Brief, wie man am Beginn liest in den Versen 1, an Christen in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, das ist in der heutigen Türkei. Er hat sie nicht alle gekannt, aber Sie haben Ermutigung gebraucht. Wahrscheinlich ist es ihnen nicht so gut gegangen, Anfechtung und so weiter. Und deswegen schreibt Petrus an sie diesen Brief. Und auch für sie gilt Vers 8, wie wir gehört haben, bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Und das gilt auch für uns heute. Wir haben Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem lieben wir ihn, wenn wir Christen sind, wenn wir ihm nachfolgen. Das heißt, es geht um so eine unaussprechliche, überfließende Freude. Wir sind alle verschieden, der eine freut sich so, der andere so, aber ich möchte einfach in dem Text mit uns drei Wahrheiten über Freude herausarbeiten. Die erste Wahrheit steht in den Versen 3 bis 5, wo Freude gefunden werden kann. Wo suchen die Menschen heute Freude? In der Arbeit? Naja, selten. Wenn man fragt, macht dir dein Job Spaß? Mehr als die Hälfte sagt eher, naja, muss halt arbeiten, damit er Geld verdient. In Hobbys, in Freizeit, wo auch immer. In Glücksspiel gibt es Menschen, die finden Freude in Glücksspiel. Das ist eher nicht so gut. Aber die Bibel sagt ganz klar, Petrus schreibt hier, Freude kann in Jesus gefunden werden. Genau deswegen beginnt Petrus mit diesem Lobpreis in Vers 3. Du erlebst Freude, wenn du mehr über Jesus nachdenkst. Und genauso geht es Petrus. Er beginnt, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn wir weiterschauen, gibt es jetzt zwei Geschenke, die uns freuen lassen. Also nicht einfach Freude der Freude wegen, so zack, auf Knopfdruck, das geht eigentlich schwer. Bei mir auch. Es gibt zwei Geschenke. Das erste Geschenk steht in Vers 3 eigentlich. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Das erste Geschenk ist eine neue Geburt. Das ist ein Geschenk, das dich zurückschauen lässt. Wenn du Jesus liebst, wenn du gesagt hast, ja, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, ich habe das angenommen in meinem Leben, dann bist du eine neue Geburt, dann bist du ein neuer Mensch. Das heißt, dieses Geschenk lässt dich zurückschauen, als du Christ wurdest. Als du gesehen hast, ich bin ein Sünder, ich brauche Jesus, ich schaffe es allein nicht. Ich schaffe es allein nicht, zu Gott zu kommen, ein erfülltes Leben zu haben. Das geht nur mit Jesus. Und du hast das im Glauben angenommen, du glaubst an Jesus, du bist Christ geworden und das ist diese neue Geburt. Und das war möglich, weil der Heilige Geist dir ein neues Leben geschenkt hat. Es ist ein Wunder, was passiert ist. Wenn du jetzt neben einem Christ sitzt, sitzt du neben einem Wunder. Schau dich um, es ist so. Nicht so beeindruckend, oder? Doch, es ist großartig. Neue Geburt, das hat auch Jesus schon erklärt, als er im Gespräch mit Nikodemus war. Du musst von Neuem geboren werden. Ja, das ist schon, zieht sich eigentlich durchs Evangelium. Ein neues Leben, eine neue Geburt. Stell dir ein neues Auto vor, wenn du schon mal ein neues Auto gekauft hast oder in einem neuen Auto gesessen bist, das noch nie viel vorher gefahren ist. Dann riecht es ganz neu. Ja? Und außen alles neu poliert, das glänzt. Und dann fährst du jetzt draußen im Schneematsch, Salzstraße und dann schaut es bei einer Fahrt gleich aus wie irgendwie. Ja? Oder nach 5 Jahren, wenn der erste Rost kommt, keine Spur von neu. Aber genau dieses Neue, dieses Neuriechen, dieses neue Leben, das ist, wenn du Jesus nachfolgst, in deinem Leben passiert. Das heißt, schau zurück. Und dieses neue Leben, diese neue Geburt lässt dich freuen. Das lässt Petrus hier wirklich freuen. Und das zweite Geschenk steht auch noch in Vers 3. Eine sichere Hoffnung. In der Elberfelder Übersetzung steht eine lebendige Hoffnung. Gefällt mir besser. Eine lebendige Hoffnung. Die neue Geburt lässt uns zurückschauen, als wir Christen wurden, und diese lebendige Hoffnung lässt uns in die Zukunft schauen. Das heißt, die Vergangenheit, Zukunft, alles ist dabei, wenn wir uns freuen dürfen. Das lässt uns nach vorne schauen. Eine lebendige Hoffnung ist dieses blühende, unvergängliche, makellose Erbe. Das ist schon vorbereitet. Erbe. Wer ist Erbe? Erbe sind Kinder. Wir sind die Ersten, die erbberechtigt sind. Und wenn wir Christen sind, sind wir Kinder Gottes. Wir sind erbberechtigt. Das ist dieses große Erbe, das hier vorbereitet ist. Und lebendige Hoffnung heißt, es gibt eigentlich eine tote Hoffnung. Es widerspricht sie fast, oder? Tote Hoffnung, worauf hoffen die Menschen? Auf tote Dinge, auf vergängliche Dinge. Deswegen schau auf diese lebendige Hoffnung, auf dieses Ziel. Christen sind Menschen der Hoffnung. Ist dir das bewusst? Die Zukunft, wenn wir eines Tages vor Jesus stehen werden, Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Wenn wir sterben, wissen wir, es ist nicht das Ende, sondern es geht in Ewigkeit weiter. Nur anders. Und dieses Geschenk haben wir. Dieses Geschenk bekommen wir. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil Jesus für uns am Kreuz, für unsere Sünden gestorben ist. Wir sind Kinder Gottes, aber noch nicht vollendet. Noch nicht fertig. Johannes schreibt im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2, in dem Moment, wenn wir Jesus sehen, werden wir sein wie er. Vorher nicht. Vorher gibt es nur leider Sünde. Aber in dem Moment, wo wir Jesus sehen, werden wir sein wie er. Das heißt, wir werden komplett aufhören zu sündigen. Wir werden nicht mehr wissen, was Sünde ist. Wir werden das gar nicht mehr kennen. Das Wort wird es dann gar nicht mehr geben. Ich werde die perfekte Person sein, die sie Gott vorgestellt hat. Du wirst der perfekte Mensch sein, den sie Gott vorgestellt hat. Und das ist dieses Erbe, das Petrus hier anspricht. Dieses unvergängliche, makellose, unverweltliche Erbe, das im Himmel bereit gehalten wird. So wie eine Blume, die nicht verwelkt. Eine Kerzen, die nicht auslischt, die nicht verbrennt. Neue Geburt, lebendige Hoffnung. Zwei Geschenke. Wenn du mit Jesus lebst, wenn du an Jesus glaubst, dann hast du die zwei Geschenke. Ja? Nutze sie, indem, dass sie Freude verursachen in deinem Leben. Das ist kein Wunschdenken, das ist absolute Wahrheit. Und warum können wir darüber sicher sein, über diese beiden Geschenke? Die Antwort steht eigentlich auch schon hier in Vers 3. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Diese neue Geburt, diese lebendige Hoffnung ist, weil Jesus auferstanden ist, weil Jesus sterben hat müssen und auferstanden ist. Das heißt, er hat alles besiegt, er hat alles getan. Alles, was notwendig war. Mehr braucht es nicht. Und das ist der Grund, warum wir sicher sein können. Deswegen ist es absolut wahr. Und da kann Freude gefunden werden. In diesen beiden Geschenken, schreibt Petrus hier. Sag Danke für diese Neugeburt, wenn du sie erlebt hast. Wenn nicht, dann lade ich dich ein, das zu erleben, Jesus anzunehmen im Leben, den Tod am Kreuz anzunehmen. Für dich bezahlt ist er worden. Sag Danke für die Neugeburt, für diese lebendige Hoffnung. Und das ist in Wahrheit die Wahrheit, wo Freude gefunden werden kann. Du denkst vielleicht, jo, gut und schön, Freude, redet man so leicht drüber. Man freut sich halt. Und dann freut man sich einmal nicht so. Die zweite Frage oder die zweite Wahrheit, warum Freude verschwinden kann. Es ist so, wir wissen das, wir kennen das. Es geht nicht immer, es gibt nicht immer das Hoch. Es gibt auch Täler, es gibt auch Leid, wie wir gehört haben schon. Du sagst, okay, Freude ist ein Gefühl, ein Erlebnis, aber ich fühle es gerade nicht so. Was ist? Aber früher habe ich schon, aber heute gerade nicht. Warum kann Freude manchmal weggehen? Oder denkst, offensichtlich kann ich Freude nicht erleben, wenn ich leide, wenn ich schwierige Zeiten durchmache, wenn ich Anfechtungen habe, wenn ich Krankheit, Tod, das alles sind Dinge, wenn ich Prüfungen durchmachen muss, man Schweres erleide, kann ich Freude da erleben? Na, ist die natürliche Antwort, oder? Es ist unmöglich, das ist unvereinbar, das passt nicht zusammen, wie Tag und Nacht. Aber was sagt Petrus in Vers 6? Aus dem Grund, den er vorher geschildert hat, aus dieser Neugeburt und lebendigen Hoffnung, habt ihr also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Petrus sagt nicht, wenn du Freude erlebst, wirst du kein Leid mehr erleben. Leid gibt's, solange es die Welt gibt. Oder ich werde keine Probleme mehr haben. Wenn du Christ bist, wirst du keine Probleme mehr haben. Ist falsch. Er sagt, beides kann gleichzeitig passieren. Stark, oder? Leid und Freude. Freude im Leiden. In Leiden, in Schwierigkeiten ist es möglich, Freude zu erleben. In Traurigkeiten, vielleicht muss ich zerbrochen werden, mein Hochmut zerbrochen werden, meine Gleichgültigkeit zerbrochen werden, mein Eigenwille, dass mich das wieder mehr zum Herrn zieht, mehr auf den Herrn schaue und dann wieder Freude erlebe. Aber wegen dieser lebendigen Hoffnung ist es möglich, auch in solchen schwierigen Situationen sich zu freuen. Freude trotz Schwierigkeiten, indem wir an Jesus festhalten. Und der Trost steht eigentlich auch schon in dem Vers. Das Wort ist eine kurze Zeit. Das heißt, es ist begrenzt. Diese Zeit der Leiden oder Anfechtungen und Prüfungen im Vers 6 ist nur eine kurze Zeit. Im Vergleich zur Ewigkeit ist alles kurz. Das Schöne ist, es dauert nicht lang. Ja, es geht vorbei. Und dieser Vergleich mit Gold, das vergänglich ist und sehr kostbar, warum ist Gold so kostbar, so teuer? Weil es nur begrenzt viel auf der Welt gibt. Aber wenn man Gold im Feuer reinigt, dann wird es sauber. Dann kommen diese Unreinheiten, die da drin sind, weg. Und Bewährung des Glaubens durch Leiden ist auch so ein Reinigungsprozess, das wir hin und wieder brauchen, durch den wir durchgehen müssen, ja, wo unser Glauben dann bewährt wird. Und wenn du durch die Situation gehst, dann siehst du im Nachhinein, wow, es war doch gut, dass es so war. Ich habe festgehalten am Herrn, es war stark. Und der Herr hat mich stärker gemacht durch diese Situation. Ein Marathonläufer, der einen Marathon läuft, der hat nach Kilometer 20 vielleicht beginnen die Schmerzen. Ja, ich bin noch nie angelaufen, einen halben bin ich schon gelaufen, aber das ist, ein Marathon ist meines Erachtens nichts für mich. Aber es beginnen die Schmerzen, aber er sieht das Ziel und deswegen zieht er das durch. Er weiß, es ist irgendwann zu Ende. Und wir sehen das Ziel. Wir sehen diese lebendige Hoffnung. Vielleicht fällt da jetzt jemand ein oder dir selber gehst gerade durch Schmerzen, durch Leid, durch Nöte, wo du sagst, es ist schwer, aber ich darf auf meinen Retter, auf Jesus vertrauen. Ich darf auf ihn setzen. Ich darf an ihm festhalten. Das überwältigt mich. Vielleicht hast du das schon einmal erlebt, solche Situationen. Bei mir war es das erste Mal, als ich so richtige Freude im Leiden erlebt habe, direkt als ich erfahren habe, dass mein Vater verstorben ist. Vor mehr als 20 Jahren, um 5 Uhr früh, habe ich den Anruf bekommen, dass er plötzlich verstorben ist. Und ich habe natürlich nicht gewusst, das war ein Schlag, das mit dem rechnest natürlich nicht. Und es ist mir aber Minuten oder kann es schwer beschreiben, kurze Zeit später so ein Gefühl der Geborgenheit in mir gewesen, diese Freude hat sich entwickelt, wow, es gibt was Größeres. Ja? Und das hat mich irgendwie so überwältigt, dass ich gesehen habe, der Herr ist größer, der Herr ist Sieger, auch über Tod und über Leiden und über diese Situation. Und wenn du das schon erlebt hast, gewisse Situationen, Leid, Krankheit, diese Dinge, schau auf Jesus, schau auf ihn, der Sieger ist. Warum kann jetzt Freude verschwinden? 3 Gründe, warum. Die erste ist, weil wir den Heiligen Geist betrüben. Wir beleidigen den Heiligen Geist. In Epheser 4, Vers 30 schreibt Paulus, betrübt nicht den Heiligen Geist. Wenn ich Dinge tue, die gegen Gottes Willen sind, verschwindet die Freude. Wenn ich Sünde wähle, verliere ich Freude. Im Englischen klingt das so gut. When you choose sin, you lose joy. Ja, wenn ich Sünde wähle, verliere ich Freude. Beleidige nicht den Heiligen Geist. Wenn wir die Bibel ablehnen, danke für die Ermutigung, die Bibel zu lesen. Es ist wichtig, regelmäßig, täglich die Bibel zu lesen. Und ich ertappe mich oder habe mich immer ertappt, wenn es stressig ist, was vernachlässigt oder was bist du in der Gefahr zu vernachlässigen? Bibel lesen. Lesen wir in der Bibel. Gottes Wort, wir brauchen diese Kraftquelle. Wirklich, jeden Tag, ganz nötig. Die Wahrheit, aus dieser Wahrheit kommt Freude. Werden wir nicht faul? Bibelstunde, Hauskreis, nützen wir das? Und der dritte Grund, warum Freude verschwinden kann, ist, ja, wir bitten einfach nicht drum. Bittet und euch wird gegeben. Es liegt dir so nah. Warum bittest du nicht drum? Hast du jemals Gott um Freude gebeten? Heil ist die Möglichkeit. Ich habe einmal gefragt, hast du schon mal um Freude gebeten? Du rennst immer so mit so einem Gesicht herum. Ah, nein, das kann ich auch. Ja, das geht. Gott ist ein Gebet entfernt. David hat es auch getan. Im Psalm 51, wo er schreibt über seine Sünde, seinen Ehebruch mit Bathseba und seine Umkehr, bittet er dann in dem Gebet, im Psalm 51, erneuere in mir deinen Geist und gib mir wieder diese Freude. Um Vergebung beten wir öfter. Um Freude. Herr, gib mir die Freude. Freude ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Bitten wir darum. Du kannst das jetzt schon tun, du brauchst nicht bis Mittwoch warten. Deswegen, bitt für Freude. Und Gott wird antworten. Wo sie gefunden werden kann, die Freude, warum sie verschwinden kann, aus diesen 3 Gründen, bitten wir für Freude, vielleicht so als Andenken, als Experiment, so nach dem Gottesdienst. Bitte jemanden anderen, der für dich betet, für Freude in der kommenden Woche. Bitte jemanden anderen, einen Bruder, eine Schwester, die für dich betet, für Freude in der kommenden Woche.
und du wirst Freude erleben.
Und die dritte Wahrheit über Freude, was Freude bewirkt, die Verse 8 bis 9. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn, ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Petrus spricht wieder von dieser lebendigen Hoffnung, aber aus dem Grund, was vorher gesagt worden ist, wir haben Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Und deswegen sind wir erfüllt von dieser unaussprechlichen, überwältigenden, jubelnden Freude. Unaussprechlich, ich kann es nicht in Worte fassen. Wenn es dich frei ist, das ist schwer erklären, oder? Liebe oder Friede ist leichter zu erklären, denke ich mir manchmal. Frag jemanden, beschreib mir Freude. Ja, ein Verhalten kannst du beschreiben, aber Freude? Freude ist unbeschreiblich. Was macht sie? Sie fließt über. Wenn du ein Gefäß so schief hältst und da schützt was rein, dann fließt es bald einmal schnell über. Und sie ist auch sichtbar manches Mal. Singen, tanzen, jubeln. Für weniger Extrovertierte, die freuen sich eher nach innen, aber sie freuen sich auch. Sie bringt in Bewegung, sie motiviert. Es ist großartig, dass Jesus mein Retter ist. Es ist großartig, richte den Blick auf dieses Erbe. Es ist großartig, sie motiviert uns, andere zu lieben, Geschwister zu lieben. Sie motiviert uns, in der Gemeinde zu dienen. Sie motiviert uns, das Evangelium weiterzusagen. Das alles macht diese Freude. Und wenn diese Freude überfließt, dann erzählen wir leichter von Jesus, oder? Probier morgen in der Arbeit das umzusetzen. Gottes Segen dabei. Bleibende Freude. Anbetung. Das bewirkt Freude auch. Da sind wir wieder bei Vers 3. Lobpreis, Anbetung. So wie Petrus das macht. Gepriesen sei Gott, unser Vater. Freude bewirkt Anbetung. Weil die Freude von dem kommt, den wir anbeten. Gott, unseren Schöpfer. Jesus, unseren Herrn. Und die Herausforderung, wie können wir Vers 6 leben? Wie können wir Vers 6 leben? Wo eben nochmal steht, ihr habt Grund, euch zu freuen, zu jubeln, auch in Leiden. Das heißt, bitte um Freude. Auch wenn es dir gerade schlecht geht, auch wenn es gerade mühsam ist, und du wirst überfließende Freude erleben. Ich möchte nochmal Vers 3 vorlesen. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Und Vers 8, bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Nehmen wir uns noch kurz Zeit der Stille. Vielleicht möchtest du persönlich kurz Jesus was sagen im Gebet. Ich werde dann mit einem Gebet abschließen. Danke, Jesus, dass du
uns ein neues Leben schenkst, dass du uns das geschenkt hast, dass du eine lebendige Hoffnung schenkst. Du bist der Geber aller Gaben. Und wenn wir auf das schauen, erfüllt uns das mit dieser unaussprechlichen, großartigen Freude. Wir dürfen auf dieses Erbe schauen. Wir dürfen schauen, wie gut du bist, wie sehr du liebst. Nie mehr oder weniger, als du uns gerade jetzt liebst. Es ist so großartig, Herr. Wir preisen dich dafür. Und danke, dass es möglich ist, auf das zu schauen, auch wenn es gerade schlecht geht, auch wenn wir gerade leiden, das nur kurze Zeit ist. Danke für diese Gnade. Danke, dass du unseren Blick schärfst auf dich. Wir wollen an dir festhalten, Herr Jesus. Du bist Herr, du bist Retter und du lässt die Freude in uns überfließen. Wir preisen dich dafür. In Jesu Namen.